Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Ich bin Ecki von Erdmöbel.
Und ich bin Markus von Erdmöbel.
Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir wollen heute logischerweise über eine ganz lange Zeit Erdmöbel sprechen, weil euch gibt es schon ein bisschen länger. Und aus Anlass auch über das Best-of-Album, kann man nicht sagen. Ihr habt ein Album rausgebracht, wo ihr alte und neue Songs drauf habt. Und das habt ihr zusammen mit dem Kaiserquartett auch die alten so und die neuen Songs neu eingespielt. Das soll so ein bisschen im Mittelpunkt stehen. Aber bevor wir jetzt zu dem Album kommen, für alle HörerInnen, die euch nicht so auf dem Schirm haben und noch nicht kennen, so eine ganz kurze Eindruck, wer ihr seid, wer noch bei euch in der Combo ist. Und ja, man kann Musik immer relativ schwierig beschreiben, aber auf was würde man sich einlassen, wenn man eure Musik hört?
Ja, das können wir selber ja ganz schlecht sagen. Also wir haben das Gefühl, dass für uns nicht so eine richtige Schublade gibt. Aber das kann natürlich andere Leute anders sehen, das wissen wir nicht. Wir haben deutsche Texte und wir machen die Musik dazu, die uns gefällt. Und so muss man das beschreiben tatsächlich. Und die Texte sind im weitesten Sinne sind die eben nicht so banal, wie das sonst in Deutschland öfter mal geschieht. Das muss man vielleicht auch sagen.
Es ist vielleicht ein etwas poetischer Ansatz, was die Texte angeht. Die erzählen auch oft Geschichten. Und und wir machen das aber eben auch nicht nur zu zweit, sondern wir sind eine Band, die auch noch einen Schlagzeuger hat, nämlich Christian Wübben und Wolfgang Proppe am Klavier. Wir sind meistens live auch noch mit unserem Posaunisten Henning Nierstenhöfer unterwegs und manchmal haben wir auch noch andere Leute dabei. Und jetzt, wo wir eben unseren 30. Geburtstag feiern, haben wir eine Platte gemacht mit dem Kaiserquartett und sind auch unterwegs auf Tour in den Philharmonien, vorwiegend mit dem Kaiserquartett.
30 Jahre ist ja nun schon eine extrem lange Zeit für eine Band, da so zusammen zu sein. Ist das was im Nachhinein was Erschreckendes, dass das ja schon so lange gedauert hat, oder eher was Erfrischendes? Und gab es irgendwann mal in den 30 Jahren einen Punkt, wo ihr gesagt habt, komm Leute, das reicht jetzt?
Ich glaube einfach, dass dieses Modell von Leuten, die eben nur in ihrer Jugend quasi Musik machen, dass das eigentlich nicht mehr gibt. Oder es gibt es nicht mehr so oft, nicht mehr vor allen Dingen vorwiegend. Dass die Beatles nicht 30 waren, als sie sich bereits aufgelöst haben, das ist irgendwie ja nicht mehr so. Ich meine, es gibt eben Bands, die sind 50 Jahre alt. Ne, das liegt eben auch daran, dass das von Musikern betrieben wird, also Künstlern, die Musik machen, die dann nicht einfach aufhören, Musik zu machen, weil Musik machen ja auch ein sinnvoller Lebensinhalt ist.
Ja, und ich würde halt sagen, wir waren schon Ende 20, als wir uns gegründet haben. Das ist, glaube ich, dann nochmal ein etwas anderes Projekt gewesen. Und klar, könnte man sich denken, okay, die waren Ende 20 und dann nochmal 30 Jahre.
Kann man sich ausrechnen, ne? Die Ausrechnung Katastrophe hier ist, aber tatsächlich ist das einfach nicht so gewesen, dass wir angefangen haben und alle sagten, ja, ist ganz normal und so, sondern alle haben gesagt, boah, ihr seid viel zu alt dafür, hört auf damit. Ne, und wir haben da eben erst angefangen.
Ihr habt ja gerade schon gesagt, es ist ganz schwierig und vielleicht auch gut so, dass ihr nicht so in eine Schublade reinzupacken seid, außer dass ihr auf Deutsch singt erstmal, aber trotzdem zur Musik, ohne sie genau zu beschreiben, hat sich da insgesamt in den 30 Jahren was verändert in der Richtung oder in der Art, oder seid ihr professioneller? Mit Sicherheit in 30 Jahren ist Erfahrung und Professionalität dazugekommen, oder?
Ja, wir waren ja nicht unerfahren, als wir angefangen haben. Also dazu muss man sagen, dass unsere erste Platte nicht so ist, dass wir uns für die schämen müssten. Und da sind vielleicht zwei, drei Stücke drauf, wo man sagen muss, ja, das würden wir vielleicht heute nicht mehr so machen. Aber eigentlich sind wir da schon richtig hörbar Erdmöbel. Was gleichzeitig aber auch so war, dass wir bei jeder Platte gedacht haben, wir erfinden uns komplett neu und machen ganz andere Musik. Und im Nachhinein müssen wir zugeben, das stimmt überhaupt nicht. Also die Sachen, die ähnlich sind, die überwiegen stark und die Sachen, die sich verändert haben, die unterwiegen stark.
Genau. Also ich würde mal sagen, typisch ist natürlich, ich bin der Sänger, meine Stimme, meine Texte, die Songs. Als Ecki dann dazu übergegangen ist, in der Band nicht mehr Gitarre, sondern Bass zu spielen, ist auch sein Bassspiel, sein sehr spezifisches Bassspiel, etwas geworden, woran man, glaube ich, Erdmöbel sehr schnell erkennen kann. Aber ich glaube, deswegen gibt es da eine große Kontinuität. Aber wir haben tatsächlich uns von Album zu Album, haben wir uns immer wieder eingebildet, wir würden uns komplett neu erfinden.
So David Bowie-mäßig. Bei David Bowie hört man ja aus den 60er-Jahren Aufnahmen auch immer noch das raus, was er aus seiner letzten Platte gemacht hat. Das ist also im Grunde genommen eigentlich alle schreiben, ja, der erfindet sich immer neu und was weiß ich irgendwie. Aber das stimmt gar nicht.
Ich mache jetzt noch was ich normalerweise immer erst relativ spät im Podcast mache, nämlich, dass ich zu einem oder vielleicht zu dem Lieblingsstück von mir, von euch komme, weil das ist zufälligerweise auch auf eurer Blätter drauf, auf der neuen. Und zwar ist das schon ein bisschen älter, ich glaube 2003, dürfte ich gerne korrigieren, In den Schuhen von Audrey Hepburn.
Ja, das ist richtig, 2003 war das.
Geht wahrscheinlich nicht nur mir so, das war so wahrscheinlich auch so für mich der Einstieg mit euch.
Ja, das geht, glaube ich, vielen Leuten so, ja.
Ja.
Wir selber empfinden diese Platte auch als die Platte, wo wir uns eigentlich relativ stark definiert haben, was wir machen wollen in Zukunft. Ne? Und das ist ja sehr, sehr gut angelegt. Das ist zum ersten Mal so gewesen, dass wir da auch dieses Instrumentarium, Klavier, Akustikgitarre oder E-Gitarre, Bass und Schlagzeug, haben wir da schon sehr stark drauf.
Was macht es denn für dich zu deinem Lieblingssong?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war damals, als ich das erste Mal entdeckt habe, erstmal eure Erzählweise, diese Bilder im Kopf schaffen, dann ist es eine sehr, sehr schöne Melodie. Ich glaube, es sind so viele Sachen, wo ihr auch schon gerade gesagt habt, es hat euch das Album vielleicht schon damals ein bisschen definiert. Vielleicht ist es das von der Art von Musik, was ich damals so in der Form noch nicht gehört hätte oder so, aber
ich kann dir auch ein Geheimnis verraten, was da besonders dran ist an dieser Aufnahme. Da haben wir zum ersten Mal so richtig krass polyphone Musik gemacht. Das heißt, es sind immer 3-4 wichtige Melodien gleichzeitig. Mhm. Ne? Nicht ein Akkordklumpatsch als Begleitung der Melodie von der Stimme, sondern die Instrumente spielen auch noch alle unabhängige Melodien. Das ist wie bei Bach.
Okay, also ich bin jetzt auch nicht aus der Musiktheorie und sonst irgendwie. Ich bin einfach nur Musikliebhaber.
Ja.
Und das heißt, ich entscheide nicht nach Kopf, sondern einfach nach Bauch, nach Herz, nach irgendwas, was da gerade in mir erklingt. Und das ist jetzt auch schon, ich höre nach wie vor gerne, aber was denn vor so vielen Jahren genau der Auslöser war, kann ich dann am besten will auch nicht mehr sagen. Also.
Aber es ist tatsächlich, geht uns auch so, dass wir dieses Stück sehr lieben. Und wir haben ja auf unserer Platte auch nur Sachen drauf, wo wir uns darauf freuen, dass wir die auch weiterhin noch spielen können, live. Ne? Also danach haben wir die ausgesucht. Also wir freuen uns über Audrey Hepburn jedes Mal, wenn wir die spielen können. Das ist toll, das stimmt.
Was hat sich an der neuen Version verändert? Hat sich was geändert? Und wenn ja, habt ihr es bewusst verändert?
Also es hat sich für mich eine Menge geändert. Deshalb ist es auch meine Perspektive von jemandem, der den Song jetzt schon sehr oft gespielt hat und natürlich auch oft gehört hat. Ich finde, das, was das Kaiserquartett dort macht, gibt dem Ganzen nochmal eine total interessante Dimension. Schon mit diesen perkussiven Einstiegsgeigern, mit denen dieses Ganze losgeht. Man erkennt es irgendwie, was es ist, aber es klingt total anders. Und so geht das eigentlich durch. Plötzlich kommen da, vorher waren schon viele verschiedene Melodien ineinander verschachtelt. Und jetzt hat das Kaiserquartett aber dazu noch einiges hinzugefügt. Also es ist eigentlich ein bisschen ein melodiöses Chaos fast. Das vermittelt sich aber so nicht, sondern es vermittelt sich irgendwie schon als eine ganz positive, gut gelaunte Struktur, finde ich. Aber man kann da auch so reintauchen, wenn man da Bock drauf hat. Man kann auch einfach nur das Lied hören. Und das gefällt mir persönlich jetzt gerade an diesem Neuarrangement mit dem Kaiserquartett.
Das ist ein ganz gutes Beispiel, ist Audrey Hepburn, weil dieses Stück hätte man von den Geigen auch schmalzig werden lassen können. Man hätte da wehende, große Bögen und was weiß ich irgendwie. Und das war eine Sache, die wir die ganze Zeit als Gefahr gesehen haben. Wir wollten halt gerne, dass ordentlich was los ist, dass das Quartett eben auch tanzbare Sachen macht und sowas. Und das ist bei dem Stück wirklich sehr krass, muss man sagen. Es ist sehr rhythmisch und eigentlich auch ein bisschen untypisch für ein Quartett, was sie da machen.
Ja. Jetzt sind wir schon quasi mitten im Album, also nicht so ganz vom Song her, aber wir sind da auch schon jetzt schön eingestiegen. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit dem Kaiserquartett? Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr das gerne jetzt so machen wollt?
Wir wollten es gerne feierlich haben wegen dem Jubiläum.
Okay.
Und dann haben wir halt überlegt, was können wir tun? Und dann haben wir gedacht, ja, vielleicht sollten wir auch irgendwo spielen, wo die Feierlichkeit auch ein bisschen garantiert ist. Und dann haben wir auch gleichzeitig gedacht, bloß nicht in Kirchen, weil das haben wir so oft gemacht während der Weihnachtsfeierlichkeiten immer. Und das hat uns eigentlich gar nicht so gut gefallen, weil der Sound da so schlecht ist. Und dann kamen wir auf die Philharmonien. Und was passt dazu? Klassik. Und dann haben wir halt gedacht, ja, wir fragen doch mal dieses Streichquartett aus Hamburg, mit denen ich mal schon mal aufgetreten bin, wo ich auch ziemlich begeistert war, wie die sich in die Popmusik eingefügt haben, die ich da gemacht habe.
Ja, genau. Und das hat dann einfach, da ist dann, glaube ich, wirklich was Neues draus entstanden. Also uns ging es auf jeden Fall, wir wollten was Feierliches machen, wir fanden es attraktiv, in die Philharmonien zu gehen mit einem Streichquartett und wir wollten nicht das Klischee bedienen.
Ja.
Das war das, worum es uns ging und ich glaube, das haben wir jetzt auch hingekriegt. Und ich freue mich total drauf, das jetzt auch noch live hinzukriegen, weil das ist ja jetzt schon klar, die Arrangements stehen und so, wir müssen es nur spielen. Wir haben auch mit dem Kaiserquartett schon einmal zusammen gespielt jetzt und das ist einfach eine große Freude.
Du hast gerade gesagt, es gibt jetzt auch damit was Neues. Was bringt es genau mit, was vorher nicht da war? Die Breite,
es ist halt sehr orchestral. Also es ist viel orchestraler, als man meinen möchte. Wenn da so vier so pisselige Streichinstrumente dazukommen, denkt man, ja, das ist dann so ein Sound wie ein Keyboard. Das stimmt aber nicht. Sondern es wird halt wirklich sehr orchestral dadurch.
Und wir mussten natürlich auch gucken, wie spielen wir jetzt diese Arrangements, auch bei den Aufnahmen, wie werden die jetzt so arrangiert, dass die Songs noch funktionieren und dass sich das aber trotzdem auf eine interessante Art und Weise auch mit den Streichern mischt. Das heißt, wir mussten natürlich viel reduzieren, was das angeht, um diesen Raum zu eröffnen. Und insofern würde ich mal sagen, das ist jetzt tatsächlich für uns ein ganz neuer Sound geworden. Ich weiß nicht so genau, wie das von außen aussieht. Ich glaube, wenn du jetzt Erdmöbel magst oder so, dann kannst du das jetzt auch so hören und dir vielleicht gefallen dir dann diese Neuarrangements und du empfindest es vielleicht gar nicht so, dass es total was Neues ist. Tatsächlich ist es aber sehr neu und es gibt dort eine Menge Dinge zu entdecken, die vorher sehr ferngelegen hätten.
Ich glaube, dass wir das hingekriegt haben, dass die meisten Leute nicht sagen werden, ach, was soll das? Die haben es jetzt das Stück nochmal aufgenommen. Die Originalversion ist doch so schön gewesen. Ich glaube, wir haben es hingekriegt, dass es interessant ist, wie wir es jetzt machen. Dass es jetzt anders ist, dass es vielleicht auch besser ist. Ich gehe mal davon aus, dass es besser zu der heutigen Zeit passt, was wir gemacht haben jetzt.
Ihr habt gerade vom Arrangieren gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr die Songs erst rübergegeben ans Kaiserquartett? Die haben angefangen zu gucken, was können wir daraus machen? Dann habt ihr aber gerade schon gesagt, ihr müsst euch mit dem Arrangement wieder zurechtfinden. Also war das so ein Hin und Her. Ihr habt ja mit Sicherheit nicht irgendwie zusammengesessen, was
ich habe mich hingesetzt, ich habe die Aufnahmen schon mal angefangen. Ich habe überlegt, was will ich anders haben als in der Originalversion und so weiter. Wir haben die Aufnahme dann auch schon so halb fertig gehabt und so. Dann habe ich mich hingesetzt, habe überlegt, was für eine Funktion könnten die Streicher haben und habe so eine Skizze gemacht. Man kann ja heutzutage mit so einem mit so einem Sampler die Instrumente so klangmäßig nachmachen. Das klingt aber nicht sehr attraktiv. Muss man ziemlich abstrahieren können. Oder man treibt großen Aufwand, dann kriegt man es hin. Aber das wollten wir ja gerade nicht. Und dann habe ich das nach Hamburg geschickt und der Ingmar Silberkrupp, der Arrangeur und Komponist vom Kaiserquartett, der hat das dann umgesetzt und hat dann aber auch noch eigene Ideen eingearbeitet, sodass wir teilweise dann sehr überraschende Ergebnisse hatten und uns sehr gefreut haben. Dass es dann auch gleich, als ich dann in Köln wieder angelegt habe, super klang. Das ist auch was Besonderes, muss man sagen, dass sie das eben auch gleich immer beim ersten Mal richtig gemacht haben. Also, irgendwie haben wir uns blind verstanden, das war spitze.
Ja. Das Album heißt jetzt nicht irgendwie Best of oder sonst irgendwas, sondern hat einen Titel und der Titel ist Hätte Sehnsucht Gewicht und das ist eine aus einer Textzeile von einem Song, der nämlich auch drauf ist und zwar von dem Titel Wette unter Models und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ganz zusammenkriege, Hätte Sehnsucht Gewicht, wie viel Zentner möge sie,
möge ich,
genau, so. Also, ja. War das klar, dass ihr eine Textzeile aus so einem Song nehmt? Oder
nee, das war eine spontane Idee und wir kamen uns total originell vor, aber wir haben tatsächlich einen Artikel gefunden von vor 3 Jahren, der auch mit dieser Textzeile überschrieben ist. Vielleicht haben wir das gelesen und haben das gut gefunden oder so. Aber auf jeden Fall, der Song lebt davon, dass man diese Zeile mit der Sehnsucht, dass man die versteht. Ich glaube, der Song ansonsten ist gar nicht so einfach zu verstehen und der Song vermittelt aber eben ein sehr starkes Gefühl von Sehnsucht. Und das ist eben die Stärke des Songs auch. Und das fanden wir gut und fanden wir auch typisch für uns, dass wir solche Songs haben, die so ein starkes Gefühl ausdrücken und man weiß gar nicht, wo es herkommt.
Ja. Und auch Hätte Sehnsucht Gewicht, wie viel Zentner würge ich, ist auch irgendwie eine typische Erdmöbelzeile. Also ja. Wenn ich es jetzt nochmal verwenden würde in einem Song, dann würde ich jetzt denken, okay, Alter, lass dir jetzt mal was anderes einfallen.
Ja, also ihr habt ja schon gesagt, dass sehr, sehr viel auch auf euren Texten liegt und dass die dann manchmal auch nicht immer beim ersten Mal, auch nicht vielleicht beim 10. Mal so eindeutig sind, was aber auch schön ist und für jeden so diesen Interpretationsspielraum gibt, was denn hinter bestimmten Zeilen sein soll. Das ist tatsächlich bei den meisten Songs so, wobei sich so Hauptthemen oftmals da schon rauskristallisieren. Bei dem Song war es dann logischerweise auch relativ klar, dass sie eben raufnehmen, weil die Sachen, die gut funktionieren. Jetzt hat es das auch noch die Textzeile als Albumtitel geschafft. Habt ihr ansonsten hart gerungen mit euch, was noch so draufkommt? Oder war das auch schon fast ganz schnell ein Konsens?
Naja, wir haben da ganz lange für gebraucht, die Auswahl zu treffen, haben aber eigentlich auch uns gar nicht darüber gestritten, sondern wir haben nach und nach immer irgendwelche Songs dann in den Kanon aufgenommen, bis es dann 7 waren. Und dann habe ich gesagt, ja, Schluss, wir müssen noch drei neue, ja, also Sachen, die wir noch nie gemacht hatten. Jetzt haben wir eine Coverversion, 2 neue Stücke. Wieso sind es jetzt 11?
Und es gibt ja noch einen neuen Song, den wir zu Weihnachten mit dem Kaiserquartett aufgenommen haben.
Ach,
der ist auch noch unveröffentlicht gewesen. Ne? Also jetzt auf einem Album unveröffentlicht gewesen. Ja. Also insofern sind es tatsächlich dann irgendwie 3 neue Sachen. Ja. Und wir haben da tatsächlich, es war so ein längerer Prozess. Wir haben Listen gemacht, haben die Listen wieder verloren. Am Ende hatten wir dann aber die Songs.
Sind auch nur 7. Wir haben ja 30 Jahre, wenn wir,
ich habe heute gesagt,
wenn wir jedes Jahr ein Album gemacht hätten, dann hätten wir so viele Alben, das wäre kontraproduktiv. Also insofern war es ein Segen, dass wir so langsam waren und immer nur 3 Jahre, alle 3 Jahre ein Album gemacht haben.
Ja, ihr habt das, ich stelle mir jetzt so vor, ihr habt das dann, ja, ihr habt ja gesagt, ihr habt eine lange Zeit gebraucht, aber ohne jetzt euch zu streiten. Das sehe ich erstmal so als eine positive Auswahl. Man kann es aber auch mal andersrum, deswegen stelle ich die Frage mal andersrum. Gab es einen Song, wo ihr ganz bewusst gesagt habt, okay, den nehmen wir nicht drauf? Manchmal hat man ja sowas.
Ja, also mein Lieblingssong und der mit der größten melancholischen Wirkung ist der Song Vakuum vom letzten Album, ne?
Genau.
Und da sind auch Streicher drauf. Und das hätte sich angeboten, aber tatsächlich hatte ich dann irgendwie Bedenken, dass ich das nochmal genauso mache, weil es ist noch nicht lang genug her. Und zumal das auch, das ist eben auch, weil der Abstand nicht so groß ist, ich finde das auch immer noch perfekt, wie der ist. Ne, da hatte ich gar nicht das Bedürfnis, irgendwie so aggressiv dran zu gehen und irgendwie auch Sachen anders zu machen oder so. Das wollte ich da gar nicht. Das ist da passiert. Das ist bei einigen Stücken passiert. Ne? Also wir haben, glaube ich, von dem letzten Album haben wir auch gar nichts dabei. Ne?
Tatsächlich, vom letzten Album, obwohl wir dieses Album jetzt mit dem geringen Abstand, glaube ich, alle noch sehr mögen und es auch sehr schön war, damit live unterwegs zu sein, haben wir aber, glaube ich, da nichts von genommen.
Also letztendlich hat uns diese Nostalgie gereicht, die wir bei dieser Platte auslösen konnten, auch bei uns selbst. Ne, dass wir eben sagen, ja, guck mal, das ist so lange her und das ist immer noch relevant, was wir da sehen.
Du hast ja selber gesagt, 30 Jahre und dann relativ geringen Abstand immer Platten rauszubringen und dann 7 Songs, da kann ja auch nicht von jeder Platte was drauf sein. Also was ich persönlich vermisst habe, aber das sind so meine persönlichen Geschichten, ich liebe in euer reines Coveralbum mit den ganzen gecoverten Album-Hits. Das ist mir aufgefallen, einfach nur, weil das habe ich auch damals rauf und runter gehört. Aber wie gesagt, es ergibt sich einfach aus dieser Konstellation. Man kann dann auch nicht alles.
Also da haben wir wirklich bewusst gesagt, wir machen kein Cover ein zweites Mal, sondern machen ein neues Cover.
Ja.
Ne, und das ist uns irgendwie auch, da haben wir auch nicht lange überlegt. Das war eine spontane Idee, die irgendwer hatte von uns und dann haben wir gleich gefunden, dass es ein gutes Ding ist.
Ja, und ich meine, Coverversionen sind ja, wir haben ja ab und zu Coverversionen gemacht. Einige unserer Coverversionen sind auch, weiß nicht genau, die werden von Fans teilweise so gefeiert, als wäre das unser eigenes Oeuvre. Also beispielsweise hier die Coverversion von Nah bei dir, die wir gemacht haben.
Ja, oder Last Christmas, Weihnachten.
Ja, genau, Weihnachten ist mir doch egal. Und so gibt es dann wirklich, das ist dann teilweise so. Insofern, Coverversionen gehören schon auch zu Erdmöbel. Ne? Es ist auch kein Zufall, dass wir dieses Coveralbum gemacht haben und so. Aber trotzdem, klar, da muss
man. Zumal man auch obendrein immer noch, damit man es überhaupt machen darf, auf die Rechte für den Text verzichten muss. Eine interessante Sache. Ne? Also die ist uns schon bei Weihnachten ist mir doch egal, auch schon mal zum Verhängnis geworden quasi, weil Harpe Kerkeling das einfach nehmen konnte für seine Fernsehsendung, für seine Weihnachtssendung und wir wurden nicht mal erwähnt, geschweige denn, dass wir Geld dafür gekriegt hätten.
Naja, das fühlt sich halt so. Es ist ja irgendwie auch klar bei Coverversion, wobei tatsächlich natürlich diese Übersetzungen, die wir da gemacht haben, die fühlen sich für uns natürlich ein bisschen schon wie eigene Songs an, weil die sich auch teilweise relativ weit vom Original wegbewegen, ne? Und auch vom Gefühl her und so. Aber egal, es macht nichts.
Ja. Ihr habt die ganze Weihnachtsgeschichte schon angesprochen, auch, dass das auch schon der erste Song war, der eigentlich mit dem Kaiserquartett Ende letzten Jahres entstanden ist. Und der Song Geschenkpapier ist das. Und der fügt sich eben genau in das ein. Also es gibt ganz viele oder fast alle eure Fans warten quasi auf diese Weihnachtsgeschichte, dass ihr regelmäßig Weihnachten eben Songs rausbringt. Eben auch Cover, aber eben auch eigene Songs. Und es ist schon irgendwie sowas, ich weiß nicht, seit wann macht ihr das? Also ist ja jetzt, hat sich ja jetzt wirklich so festgesetzt.
2006 war der erste. Und das war Weihnachten, ist mir doch egal. Und seitdem jedes Jahr, ne? Also jedes Jahr haben wir, und dann irgendwann haben wir gemerkt, oh, wir haben da so viele, wir können ein ganzes Programm damit gestalten. Nächste Idee war, oh, wir können ein Album damit machen. Und so, wir haben die ja am Anfang immer verschenkt, die Songs. Das heißt also, wir haben die einfach nur als Video veröffentlicht, sonst gar nicht, gab es nicht auf Tonträger oder so. Und und dass dann hinterher tatsächlich dann wir Tourneen damit machen, das hätten wir eigentlich gar nicht gedacht. Ja, und das Geschenkpapier, das ist eben ein Song, den wir dann letztes Jahr gemacht haben. Und das war auch dann letztendlich doch wieder so eine so eine Aktion wie die jedes Jahr ist, dass wir die in letzter Sekunde fertig haben und dann direkt bei YouTube raushauen irgendwie. Obwohl Markus diesmal den Song im Sommer geschrieben hat, das hört man im Text auch an.
Genau.
Das ist nämlich ein Sommerlied eigentlich.
Ja. Es geht offensichtlich nicht anders. Also ich glaube, selbst wenn ich den Song im Januar schreiben würde, was irgendwie so mein Wunschtraum ist, dann würde trotzdem alles erst auf den letzten Drücker fertig werden. Das muss wohl so sein.
Ja, also ich habe das Stück nochmal neu gemischt für die Platte, weil ich das in Eile gemischt hatte. Ne? Auf dem Video kann man noch den alten Mix hören. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied hört. Ich höre den.
Das Ganze war ja schon mit dem Kaiserquartett. War da schon klar, dass das andere noch alles kommt?
Wir haben das letzten Sommer entschieden.
Okay.
Und das ist nicht so, dass wir mal eben in einem Monat ein Album machen. Das kriegen wir nicht hin. So arbeiten wir nicht. Wir arbeiten sehr genau und sehr, das fängt damit an, dass die Songs zu schreiben, sehr lange dauert. Dann wird aber auch im Studio bis zu 2-3 Wochen an einem Song gefeilt und so. Das heißt, das zieht sich. Wenn man da, wie jetzt in diesem Falle sind 11 Songs drauf, dann kann man mal rechnen, wie lange wir dran gesessen haben.
Ja. Dann habt ihr als erstes quasi, als Vorab-Drop den Song Dreierbahn rausgebracht.
Ja.
Gab es einen bestimmten Grund, dass ihr mit dem gestartet habt? Oder man muss sich mal überlegen, mit was fängt man an?
Ja, nee. Also ich meine, Dreierbahn ist ja für uns irgendwie ein wichtiger Song, auch weil es davon so viele gültige Versionen gibt. Also wir haben, das ist ein Album, erstens ist das ein Song, von der für uns sehr wichtig ist. Das ist einer der ganz wenigen Songs, die wir immer gespielt haben, über die kompletten 30 Jahre, weil der ist so vom ersten Album. Und dann hat er eben noch diese spezielle Geschichte, dass es davon zwei sehr unterschiedliche Versionen gibt, die wir relativ nah beieinander veröffentlicht haben. Nämlich eine Version eben vom ersten Album, die so eine Gitarrenrock-Lärmversion ist. Und danach haben wir so eine sehr technoide Version aufgenommen auf unserem Album Versus Ikki Maas, bei dem wir uns, glaube ich, nicht nur einbilden, dass dort zum ersten Mal in der deutschen Sprache der Autotune-Effekt genutzt wird.
Wenn wir gewusst hätten, was wir damit anrichten.
Ja, dann hätten wir es natürlich nicht
gemacht. Ihr seid also schuld. Oh, wei.
Wir sind schuld. Naja, das war damals noch so ungewöhnlich, dass die Leute fragten, ist das vielleicht dieser Share-Effekt, den ihr da benutzt? Es klingt ja doch irgendwie ganz gut. Ja. Und es war nicht nur allgemein bekannt, dass man das machte. Und ich hab damals gedacht, das ist so eine Torheit, die dauert irgendwie nicht lange. Das wird irgendwie sehr bald, keiner mehr machen. Ja, so kann man sich irren. Und das war eben ein Radio, das war ein größerer Radio-Hit, oder für unsere Verhältnisse ein größerer Radio-Hit in Berlin. Das wird bis heute noch immer regelmäßig gespielt.
Das ist ein bisschen wie unsere Kanzlerin, die damals gesagt hat, das Internet wird sich vielleicht gar nicht durchsetzen. Da war das schon, voll dabei, aber gut.
Ja.
Man kann die Zukunft nicht mehr ausblenden, da wird nur noch viel mehr mit KI und sonst irgendwie, also ich mag gar nicht.
Aber daran sieht man auch, wir haben gar keine Angst davor, wir benutzen solche Sachen einfach und da sind immer Sachen dabei, die auch Spaß machen und die Kunst eben nicht kaputt machen.
Euer wohl bekanntester Song, ich weiß nicht, ob das stimmt, würde ich jetzt noch sagen, ist Hoffnungsmaschine. Der darf natürlich auf so ein Rückblickalbum nicht fehlen. Jetzt ist es so, dass der ja mit Judith Holofernes damals auch gemacht wurde. Die ist jetzt nicht mit dabei. Ist das, was verändert das? Ist das, gab es die Überlegung, dass, aber da hättet sie wahrscheinlich bei den Live-Auftritten mit dabei haben müssen, oder?
Nein, wir haben natürlich immer überlegt, aber diese Version gab es ja schon. Also ich meine, die Version mit Judith, die gibt es, die ist auch gut. Jetzt hat es aber den, ich finde, dass aber jetzt diese Version, insbesondere mit dem Kaiserquartett, die hat nochmal einen ganz anderen Drive, gerade wegen der Streicher. Da wäre es jetzt im Grunde, das hätte nichts dazu getan, wenn wir das jetzt noch als Duett gesungen hätten, was ja schon da ist. Ne? Also insofern haben wir da eigentlich gar nicht lange überlegt.
Ja, für mich kam das gar nicht in Frage, weil irgendwie das Thema war für mich Erdmöbel und das Kaiserquartett. Ne? Und das ist Duett genug, finde ich. Das ist sogar ein Quintett oder noch mehr.
Wenn das Ganze jetzt nicht euer, einer eurer bekanntesten Songs gewesen wäre, hättet ihr ihn vielleicht trotzdem draufgepackt? Weil die ganze Thematik, die politische Aussage ist ja, noch aktueller denn je, so ungefähr.
Ehrlich gesagt, da kann man nur sagen, wenn dieser Song nicht mehr aktuell ist, dann spielen wir den auch nicht mehr. Ne? Also wir haben ihn gemacht, weil wir damals die Notwendigkeit sahen und wir sind erschreckt darüber, dass der immer noch brandaktuell ist und dass er immer noch genau dieses Gefühl ausdrückt und dass die Leute kein bisschen weitergekommen sind, um mit der Schlechtigkeit der Welt klarzukommen. Ne? Und das ist ja im Grunde genommen ist es der Aufruf dazu, dass man das nicht aufgeben soll, sich damit auseinanderzusetzen.
Wir haben das vorhin, oder ihr habt das vorhin schon kurz angerissen, wo wir im Thema Cover waren, anstatt irgendeins von den alten noch mal wieder mit dem Kaiserquartett aufzuarbeiten, habt ihr euch ein neues vorgenommen. Und das ist These Days und das ist ein Cover von Nico.
Genau.
Warum Nico?
Mein ursprünglicher Auslöser war, Nico, die kommt aus Köln.
Ja.
Das ist super. Da haben wir dann gleich so einen Bezug. Ja, und dann guck mal bei Wikipedia und dann hat die, glaube ich, bis sie 16 war, irgendwie auf der Luxemburger Straße hier gewohnt und dann ist sie nach Berlin gezogen. Und dann war es aber auch schon bald so weiter, hatte sie da keinen Bock mehr auf Berlin und ist in die große, weite Welt gezogen. War in Rom und Paris und New York Model und hat in Fellini-Filmen gespielt und hinterher war sie dann plötzlich bei dieser dreckigen Band Velvet Underground und war in dieser Gruppe mit Andy Warhol, also eine wahnsinnig schillernde Person. Und die hat 1967, wahrscheinlich ziemlich gleichzeitig mit der Velvet Underground-Platte, hat die so eine Chanson-Platte rausgebracht, die sie bei Columbia aufgenommen hat, mit einem von diesen Produzenten, die auch Bob Dylan produziert haben, die ersten Platten. Und das ist eine tolle Platte, obwohl sie ihr selber, glaube ich, nicht so gut gefallen hat. Ne? Das war wirklich eine schöne Platte.
Ja, es könnte gut sein. Und das hat sich dann einfach, der Song, der ließ sich dann einfach auch gut übersetzen für uns. Er klingt jetzt, ich finde, er ist noch sehr nah dran am Original, aber ist trotzdem jetzt, klingt er irgendwie sehr nach uns, würde ich mal sagen. Und das war so etwas, was wir gerne haben wollten. Wir wollten einfach einen Song haben, den wir gut finden, mit dem man aber auch noch was machen kann, wo es jetzt nicht darum geht, den einfach zu reproduzieren und der dann und den wir gewissermaßen vererbmöbeln können oder so. Und das hat, glaube ich, gut funktioniert. Auch insbesondere mit dem Quartett jetzt. Weil im Original sind eben die Streicher auch sehr wichtig. Und das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir jetzt speziell auf diesen Song gekommen sind. Also auf dem Album, beziehungsweise auch das komplette Album. Ne? Das komplette Album ist ein Album mit Streichern.
Ja.
Von Nico.
Interessanterweise war die wohl damals kurz mit Jackson Brown, diesem 70er, 80er Jahre Star, zusammen, der den Song geschrieben hat. Das ist verrückt.
Okay. Ja. So klein ist die Welt, zumindest bei den KünstlerInnen auf diesem Niveau wahrscheinlich. Gab es denn Überlegungen zu anderen Songs, die ihr fast gecovert hätten, oder hat es das schon relativ schnell rauskristallisiert? Das wird der wohl sein.
Ich glaube, dass wir gar nicht so ticken wir irgendwie gar nicht, dass wir eine große Auswahl haben, sondern wir haben dann irgendwann irgendwelche fixen Ideen und die machen wir dann. Und wir werden ja auch jetzt neuerdings öfter mal gefragt, und gibt's noch übrige Songs und so? Nein, gibt es nicht. Wir haben genau 11 gemacht, die sind alle gut geworden und die Coverversion war dieser Song, den wir machen wollten. Oder vielmehr, stimmt gar nicht. Ich wollte einen anderen Song von Nico machen.
Okay, ja, also zumindest ist da.
Ja, aber das war es auch schon an Auswahl.
Ja, ja, okay. Was war größer an Herausforderungen beim Covern in die Emotionalität, da ist ja sehr emotional, der Song so hinzukriegen, oder das musikalisch so gut wie es geht umzusetzen? Gab es da, oder war beides schwierig, oder ist beides leicht gefallen?
Das muss beides klappen. Ne?
Das ist auch nicht voneinander zu trennen. Also die Die Herausforderung jetzt zum Beispiel bei dem Text war, dessen Musikalität ins Deutsche zu übertragen, was ganz stark an einer sehr strikten Reimstruktur liegt, die der Text umsetzt. Und zwar auch im Originaltext, würde ich mal sagen, zu Ungunsten des Inhalts. Ja, und also so habe ich es auf jeden Fall empfunden. Und damit muss ich jetzt irgendwie klarkommen. Ja, und das finde ich ist aber irgendwie der Kern. Also es geht, der Sound des Textes und die Reimstruktur ist wichtiger als der Inhalt. Das ist jetzt auch in der, aber trotzdem ist er nicht belanglos. Ja. Und so ist das im Original und auf eine ganz andere Art und Weise, finde ich, ist es jetzt auch in der Übersetzung, die ich gemacht habe.
Ja, was ja die originale Version sehr reizvoll macht, ist eben auch die Art, wie sie singt und dieser deutsche Akzent, den sie hat, dieser starke deutsche Akzent, das sind natürlich auch so Sachen, die macht man nicht nach. Das geht nicht, das soll man nicht tun. Ne? Man macht solche Sachen nicht nach, sondern man muss eigene Eigenheiten da reinbringen. Und das haben wir, glaube ich, hingekriegt, dass Markus diesen Song singt und nicht alle denken, ja, der macht das so ähnlich wie Nico.
Ah, okay.
Wir haben jetzt über viele der alten Songs gesprochen, beziehungsweise auch über den Weihnachtssong, der eben ein neuer Song ist. Ihr habt aber eben auch zwei komplett neue Songs, die kein Weihnachtssong sind, sondern entstanden sind wahrscheinlich direkt für das Album, weiß ich nicht genau. Ich würde daher mit Museumsladen anfangen. Das ist zum Beispiel ein Erdbebensong, wo ich anfange zu hören und dann den mehrmals hören muss, um für mich ein Gefühl zu entwickeln, was will der Song eigentlich, wo will er hin? Was hat er für, was will der Text sagen?
Hast du was rausgekriegt?
Also ich bin zumindest irgendwie, der starke Bezug zu Paris ist da und für mich ist das irgendwie was zwischen Vergangenheit und Hoffnung. Also so, das sind so Gefühle, die sich bei mir da assoziiert haben, ohne jetzt die einzelnen Textsachen so jetzt gefühlten zusammensetzen zu können. Aber das ist jetzt so, ihr solltet das Ganze jetzt auch nicht erklären oder so, weil ich finde immer...
Nee, also, das werden wir nicht tun, aber bei mir geht das eben auch ein bisschen so ähnlich. Also ich finde den Text sehr reizvoll. Der Grund ist, dass ich es nicht richtig festmachen kann, was der Text sagt. Also inhaltlich ist mir eigentlich, ich denke nur die ganze Zeit, ja, Museumsladen, ja, die ist da oder der ist da oder was immer, im Museumsladen vom Louvre und da stelle ich mir irgendwas vor. Und interessanterweise, das könnt ihr in den nächsten Wochen irgendwann sehen. Wir haben ein Video gemacht, also meine Freundin ist in Paris gewesen und hat im Museumsladen im Louvre gedreht und es sieht da genauso aus wie im Museumsladen in Köln. Das ist erschreckend.
Universell.
Ich glaube, in jedem Museumsladen sieht es gleich aus und da gibt es ja auch die gleichen Produkte zu kaufen.
Ja.
Die ja auch teilweise in einem Song vorkommen.
Also ich habe irgendwie gedacht, aber das muss nicht stimmen. Ja, das ist ja so, dass man immer ganz hoffnungsvoll in diese Läden geht und glaubt, man würde ein Souvenir finden, was genau das ausdrückt, was man erlebt hat an dem Tag und so. Und dann gibt es aber immer diese Sachen da. Ne? Was weiß ich irgendwie. Also in Köln gibt es immer diese Maschinen, wo so kleine Knöpfe sind, wo immer so Sounds erscheinen. Und wenn du Pech hast, hast du gerade das Ding in der Hand, was furzt. Ne? Also das ist schon irre. Die Sachen sind nicht vollkommen niveaulos, aber irgendwie eigentlich ist es besser, wenn man sie nicht kauft.
Man rennt trotzdem immer wieder rein. Also ich habe das Gleiche zum Beispiel mit diesen ganzen Läden in Irland, wo die irgendwelche Accessoires verkaufen, weil ich bin ganz oft in Irland und ich liebe das einfach und stürze immer wieder rein, weil ich denke, vielleicht finde ich jetzt gerade nochmal den Pin oder das T-Shirt oder das irgendwas, was anders ist. Aber nein, irgendwie egal, wo man da reingeht, das sind immer die gleichen Sachen, die verkauft werden.
Ist ein verdammtes Kleeblatt auf das T-Shirt.
Egal wie, also so, ne? Aber trotzdem irgendwie, ich gehe immer noch wieder rein, jetzt soll ich da bin, egal wo. Es könnte ja dann noch irgendwas sein, was irgendwie, und selbst wenn ich nicht dran denke, ich gehe trotzdem rein. Also
vielleicht denke mal, wir können uns darauf einigen, davon handelt das Lied, dass man immer wieder da reingeht und so. Markus sagt lieber nichts, weil er weiß, wovon der Song handelt. Und,
okay.
Und alle anderen sollen sich bitte auch irgendwas ausdenken. Also das muss nicht stimmen, was wir beide denken.
Ja, aber ich hätte gar nicht das Bedürfnis, das zu sagen. Ich meine, auch der auch beim Songschreiben ist der Ansatz ja ein bisschen spielerisch. Also ich meine, für mich ist es einfach auch reizvoll. Alle Menschen haben Kühlschrankmagneten. Ich kenne aber, glaube ich, keinen Song, in dem der auftaucht. Vielleicht gibt es mal einen. Das war zum Beispiel etwas, was ich wollte gerne Kühlschrankmagnet. Ich wollte gerne, dass das in einem Song vorkommt. Und mir gefällt auch die Stelle, an der das vorkommt.
Ja, wir auch.
Und so geht's. Das spielt ja auch eine Rolle in einem Song. Ne? Also nicht jetzt. Das spielt genauso eine Rolle. Ich will auch etwas sagen, aber das weiß ich vorher auch nicht, bevor ich den Song schreibe, was ich sagen will. Weißt du, so, ich muss allerdings hinterher, muss ich schon was gesagt haben. Ansonsten bin ich nicht zufrieden. Na, insofern, ich könnte jetzt konkretere Dinge sagen, die ich aber absichtlich nicht sage, um eure ja vollgültige Sicht darauf. Und meine ist eben auch nur eine von dem, was weiß ich, hoffentlich 100.000 Hörerlebnissen oder so, die der Song vielleicht mal auslöst.
Es wirkt manchmal, also beim zweiten, dritten Mal hören, als ich versucht habe, da so ein bisschen ranzukommen und eine Emotion zumindest rauszuspüren, für mich wirkt der Song dann irgendwann zwischendurch, weil wie ein feststehender Inhalt, der eigentlich ganz klar ist und der dann irgendwie im Nachhinein nochmal dekonstruiert wurde. So, also ich weiß nicht, wie es anders, wie so ein Puzzleteil, wo eigentlich alles schon drin ist, aber wo ich dann nochmal alles irgendwie ab fürs Ende nochmal alles wieder vertausche. So. Also das ist
ja. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich erlebe halt den Text immer. Jedes Mal. Und ich bin ja derjenige auf der ganzen Welt, der die Songs am öftesten hört, weil ich die eben produziere. Das heißt, ich habe also, wenn der Song dann auf Platte erscheint, habe ich diesen Text schon 100 Mal gehört. Und dann kann das sein, dass ich dann, wenn ich dann diese CD oder die Vinyl in der Hand habe und die auflege, dass ich zum ersten Mal den Text als Ganzes höre. Also so, dass ich irgendwie auch merke, der Song fängt vorne an und geht irgendwo hin. Ne? Und selbst dann ist es noch nicht so, dass ich ganz sicher weiß, wie ist die Handlung. Das interessiert mich auch eigentlich tatsächlich gar nicht so sehr, sondern mich interessiert, was erlebe ich.
Aber das sagt natürlich etwas, auf was wir halt wollen. Also ich würde es gar nicht so für mich selber auch gar nicht so sehr sagen, was ich will, weil das kann ich so, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Es ist nur so, dass mir beim Musikhören es tendenziell, selbst wenn mir die Musik gefällt, geht es mir auf den Sack, wenn ich das Gefühl habe, das weiß ich doch schon, was du mir da erzählst. Mhm. Warum erzählst du mir das? Und das muss man jetzt nicht so streng sehen oder so, ne? Aber für meine eigene Arbeit ist das eben sehr wichtig, dass ich mir selber auch nicht etwas erzählen möchte, was ich schon weiß. Das will ich mir auch selber nicht erzählen.
Ja.
Ist das bei dem zweiten neuen Song bei Künstler, ist das ähnlich? Oder er kommt mir, also für mich kommt er auf zwei unterschiedliche Arten. Also einmal ganz klar als Kritik an irgendwelchen Künstlern, die sich wichtiger nehmen, als sie selber sind. Kann aber nach 30 Jahren auch die Fragestellung an die Band selber sein, wo stehen wir jetzt hier? Also so eine Selbstreflexion. Das sind so die beiden Gedanken, die mir dazu eingefallen sind, ohne jetzt den Text auch wieder komplett auseinandernehmen zu wollen.
Ich finde ja, dass der Künstler da die positive Figur ist.
Ja.
Der Auftraggeber, der Besitzer der
Yacht. Ja, der, stimmt.
Das ist derjenige, der da, und das ist natürlich nur eine Geschichte, aber ich muss mich schon ein bisschen wundern, dass Markus so eine sehr heftige Kapitalismuskritik da reingepackt hat. Ne, Markus? Warum eigentlich? Ich habe dich noch gar nicht gefragt. Warum?
Also ich meine, mich hat einfach diese Geschichte interessiert. Tatsächlich hier in dem Fall, ich hoffe, ich habe es irgendwie bildhaft genug erzählt, dass da so dass da so einfach viele Assoziationen abgerufen werden und Figuren auftauchen. Zum Beispiel mag ich sehr den Martin, der dort die Befehle ausführen muss, ne? Der den Singapore Sling machen muss und der auch das Schwertfischsteak für den Künstler zubereiten muss und so. Das mag ich. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich so ähnliche Situationen schon selber erlebt habe. Also da aus denen konnte ich jetzt schöpfen. Nicht in dieser Form. Ich war überhaupt noch nie in meinem Leben auf einer Superjacht selber. Ich habe aber schon sehr oft davor gestanden und es geht für mich eine große Faszination davon aus, von verschiedenen Superjachten, mit denen ich mich schon beschäftigt habe. Ich kenne sogar auch einen Superjachtbauer persönlich, den ich schon intensiv interviewt habe. Das Thema interessiert mich einfach. Und das ist jetzt irgendwie, das interessiert mich jetzt mehr, glaube ich, als die Kapitalismuskritik, die man auch reinlesen kann in den Song.
Ja. Also ich habe mal in Griechenland so eine riesige Yacht gesehen, wo wahrscheinlich die monatlichen Kosten an die 100.000 betragen, weil man da Personal draufstellen muss und so, obwohl der Besitzer gar keine Zeit hat, da mit rumzuschippern. Und die hieß Just Another Toy.
Ja, eine von vielen.
Ich ehrlich gesagt, ich bin beleidigt dann, wenn ich sowas sehe.
Ja. Wo kann Dekadenz aufhören? Hört sie jemals auf? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nein, also die Leute, die viel Geld haben, die kommen in einen anderen Bewusstseinszustand und tatsächlich, ich beneide die auch ein bisschen. Für die ist das Leben sorglos und zwar ganz ohne Grund.
Ja. Ihr habt ja schon ein bisschen Promo gemacht, dass ihr noch nur in Anführungsstrichen 4 Live-Auftritte habt, aber dem gegebenen Rahmen, mit dem Kaiserquartier ist es geschuldet. Ansonsten habt ihr ja auch ein paar Auftritte mehr sonst auf eurer Tour. Könnt ihr nochmal für alle HörerInnen sagen, wo ihr seid? Und gibt es überhaupt noch Karten oder ist es schon ausverkauft?
Ja, es gibt noch Karten in Hamburg. Also es gibt eigentlich überall noch Karten.
Okay.
In Hamburg ist eine Veranstaltung ausverkauft, sodass wir eine zweite haben.
In der Elfi seid ihr da, ne?
Wir sind in der Elfi und das ist am 21.06., da gibt es noch Karten.
Genau.
Das ist Mittsommernacht. Wir haben vor, danach an die Elbe zu ziehen und die ganze Nacht durchzufeiern.
Okay, mit dem Publikum, verstehe ich.
Mit dem Publikum.
Ja. Hört sich nach dem Plan
an. Danach fahren wir gemeinsam nach Husum. Da kommt das Quartett allerdings nicht mit und da spielen wir im Speicher. Husum ist die nördlichste Stadt der Welt, glaube ich.
Ja.
Und liegt an
gefühlt,
der Nordsee.
Ja.
Da ist es schön. Und da haben wir schon mal gespielt und das ist 20 Jahre her. Das passt eigentlich sehr gut zu unserem Jubiläum, muss man sagen.
Das stimmt.
Da freue ich mich auch schon drauf.
Da sind natürlich weiße Nächte in Husum. Das weiß nicht jeder. Ne?
Ja.
Weil die auf einem Längen- oder Breitengrad keine Ahnung.
Stimmt aber auch gar nicht. Das ist am 4. Am 4. Juli. Nach dem zweiten Auftritt.
Wir bringen alles durcheinander, stimmt.
Nach dem zweiten Auftritt in der Elfi, die schon ausverkauft ist.
Genau.
Und dann spielen wir in Berlin in der Philharmonie. Das ist am 6.7. Und danach können wir leider nicht ans Brandenburger Tor ziehen und da rumrandalieren, sondern wir müssen dann direkt ganz schnell weiterfahren nach Köln. Am 7.7. spielen wir nämlich in Köln in der Philharmonie.
Genau.
Und da gibt es natürlich auch noch Karten, weil das Ding ist wahnsinnig groß.
Ja. Also kaufen und uns besuchen und mit uns feiern kann man noch am 21. Juni und am 6. dann in Berlin, also 21. in Hamburg, 6. in Berlin und 7. in Köln.
Ja, also was mir aufgefallen ist, die Karten, die Superkarten, also die Sachen in der ersten Reihe und so weiter, die waren irre schnell weg. Und jetzt wird es langsamer, der Verkauf, weil die Leute denken, sie kriegen keinen guten Platz mehr. Es gibt keine schlechten Plätze in den Philharmonien. Man kann von überall sehr gut sehen.
Mhm. Ja. Und vor allem hören, das ist das Entscheidende.
Und
warum
wir
nicht mehr Kirchen aufgeht.
Ja,
genau.
Ja, Horrorkirchen.
Wenn ihr das Album jetzt so, die Titel, die drauf sind, wo wir auch viel drüber gesprochen haben, so kurz gedanklich Revue passieren lasst, was ja eigentlich eine Rückschau ist. Ist es eher Rückschau oder ist es auch ein Aufbruch mit den neuen Songs?
Wir haben mit Rückschau, da sind wir gar nicht so gut drin. Tatsächlich ist das wirklich nur so, dass wir eben alte Songs haben, die wir auch weiterhin spielen müssen, weil die Leute die gerne hören wollen und weil wir die vielleicht auch selber noch gut finden, natürlich auch. Aber mit der Nostalgie ist es nicht so weit her, was uns selbst angeht. Also wir mussten das so ein bisschen erzeugen bei dieser Platte, dass wir sagten, ja, das geht auch um diese Nostalgie, weil es ist das Jubiläum. Ja, also wir haben versucht, eine Platte zu machen, die die Platte geworden ist, die jetzt auch unsere Gegenwart symbolisiert und die auch so gut ist wie unsere Gegenwart.
Deswegen musste es sich für uns auch neu anfühlen. Also nicht ja. Also in dem Sinne, dass wir es jetzt irgendwie so, was weiß ich, reduzieren oder jetzt so Chansons draus machen oder so. Es musste für uns einfach selber auch geil sein und sich neu anfühlen. Und ich glaube, das ist jetzt auch tatsächlich passiert mit dem Album.
Ja.
Das hört sich doch nach einem sehr schönen Schlusswort an. Ich bedanke mich bei euch beiden recht herzlich, dass ihr so viel über alte und neue Songs und über die Veränderung der Songs erzählen konntet. Und recht herzlichen Dank dafür. Den HörerInnen bleibt mir ansonsten nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Wir sehen uns. Tschüss. Hoffentlich.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
A singer, Amy Winehouse, has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.